auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch das Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Frieden bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Wir singen jetzt das nächste Lied, Tochter Zion, und im Anschluss hören wir dann die Predigt.
Thank you. Als ich die ursprüngliche Geschichte mit der Suche nach dem Christkind das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, da ist zwar nicht viel Inhalt drin, aber man kann diese Geschichte gut gebrauchen als Sprungbrett für eine kurze Predigt zum Heiligen Abend. Dann wurde die Geschichte angepasst und mit Bildern aus St. Goar illustriert. Und ich habe mehr und mehr darüber nachgedacht und gemerkt, warum mich diese Geschichte überhaupt angesprochen hat. Was macht diese Geschichte so attraktiv für mich? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Mit Erwachsenen hätte man das nicht machen können. Selbst Anna ist eigentlich auf den Fotos schon viel zu alt für diese Situation. Aber jeder weiß doch, dass man das Christkind nicht sehen kann. Niemand kann es finden, weil es nicht einfach so herumläuft und Geschenke verteilt. Der Name Christkind kommt natürlich von Christus. Christkind ist also das Christuskind. Es ist Jesus, der als Kind auf die Welt gekommen ist und das schon vor über 2000 Jahren. Das ist lange her. Da kann man lange suchen, denn Jesus läuft nirgends so als kleines Kind sichtbar über die Erde und mit weißen Kleidchen und mit Flügeln erst recht nicht. Und trotz allem fällt mir auf, dass unsere ganze Zeitrechnung, also welches Jahr wir eigentlich haben, jetzt im Moment noch 2019, in 8 Tagen ist es dann 2020, diese Zeitrechnung, die mittlerweile für die ganze Welt so festgemacht worden ist, wird festgemacht an dem Datum, wo man die Geburt dieses Christkindes, dieses Christuskindes angenommen hat. Das mag zwar nicht ganz so stimmen, aber spielt keine Rolle. Und das ist schon so lange so, dass manche heute überhaupt nicht mehr wissen, was für dieses N.chr nach einer Jahreszahl eigentlich steht. Das bedeutet nach der Geburt Christi oder nach dem ersten Weihnachten. Wenn ich mir überlege, dass man die ganze Zeitrechnung daran festmacht, dass man also die Geschichte der Menschheit in eine Zeit unterteilt vor der Geburt Christi und in eine Zeit unterteilt nach der Geburt Christi, dann muss das doch ganz schön wichtig sein, oder? Dann ist diese Suche nach dem Christkind gar nicht so kindisch, wie man auf den ersten Blick vielleicht denken könnte. Und auch das Ende der Geschichte, bei der die Freundin als gefundenes Christkind bezeichnet wird, wie man sich wieder vertragen hat, das passt doch, zumindest so ähnlich. Damit ist also beschlossen, ab sofort wird die Suche nach dem Christkind ein wichtiger Teil der Advents- und Weihnachtszeit. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Man braucht dabei niemanden auf der Bank zu suchen oder im Kiosk oder wo auch immer zu fragen, man muss nur die Augen offen halten. Wieso versteht ihr vielleicht besser, wenn wir uns ansehen, wer in der Bibel dieses Christkind gesucht und gefunden hat und was es mit diesen Menschen gemacht hat? Die erste Gruppe in der Bibel, die nach dem Christkind gesucht haben, sind die Hirten. Sie hatten selbst Besuch bekommen. Besuch von Wesen, die man normalerweise auf unserer Erde überhaupt nicht sehen kann. Die nur ab und zu wichtigen Ereignissen sichtbar werden und meistens, wie auch bei den Hirten, etwas weitergeben, was außerordentlich wichtig ist. In der Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2, die wir eben gerade gehört haben wir mitgekriegt, dass die Hirten bei ihren Herden außerhalb der Stadt waren und nachts, wie sich das so gehört, auf ihre Schafe aufpassten. Plötzlich wird es hell um sie herum. Ein Engel kommt zu ihnen und sagt ihnen, dass der Heiland geboren ist und dass sie ihn in einer Futterkrippe finden werden. Dann kommen noch ganz viel mehr Engel dazu, ein ganzer Chor mit Orchester singt ihnen die Botschaft Gottes zu. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen, die Gott angenehm sind. Hirten, Futterkrippe, Heiland, Retter der Welt, das passt doch zu ihnen. Und deswegen machen sie sich auf den Weg. Und sie finden tatsächlich Maria und Josef, dazu ein Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Das mit den Windeln taucht zwar immer auf, aber spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, oder? Aber das mit der Futterkrippe, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Diese Begegnung verändert nämlich die Hirten. Sie gehen sogar in den Ort und wecken die Leute, die dort in Bethlehem wohnen, und erzählen ihnen von diesem Kind. Das, was sie erlebt haben, lässt sie nicht mehr kalt zurück. Sie müssen es weitererzählen, auch den Leuten, die sie eigentlich gar nicht mehr mögen. Denn die Hirten damals hatten einen Ruf, so dass man sagen konnte, dass die Leute ihr Geld erstmal nachgezählt haben, wenn die vorbeigezogen sind. Das war so ungefähr der Ruf, den die Hirten damals zu dieser Zeit bekommen hatten. Die Leute in Bethlehem, die nächste Gruppe, die macht sich ebenfalls auf den Weg. Die Hirten waren so verändert von dieser Begegnung mit den Engeln und mit dem Kind, dass sie einen so großen Eindruck gemacht hatten. Das war nicht normal. Hirten, die so etwas tun, das ist nicht normal. Und diese Hirten waren auch keine, die gerade mal wieder dabei gewesen wären, ihnen einen bösen Streich zu spielen oder sonst irgendwas. Danach sahen sie beim besten Willen nicht aus. Die sahen so aus, dass sie mitgekriegt haben, da ist irgendetwas ganz Wichtiges passiert. Kinder, die geboren werden, sind immer etwas Besonderes, sind immer ein Wunder, kann man durchaus so ausdrücken. Aber dieses Kind scheint doch irgendwie das Ganze noch völlig zu übertreffen. Auch sie machen sich auf den Weg, auch wenn man sie nur selten bei irgendwelchen Krippenspielen oder Weihnachtskrippen findet. Dann kommt noch eine dritte Gruppe mit dazu, die Sterndeuter. Die Bibel erzählt von dieser anderen Gruppe, Lukas erwähnt sie nicht, aber Matthäus. Und man kann sich eigentlich ganz gut vorstellen, dass der Weg von vermutlich Babylonien irgendwo, also Babylon, bis nach Jerusalem, einschließlich der ganzen Vorbereitungen, nicht in einer Nacht zu bewältigen war. Nicht auf Esel, nicht auf Kamelen, nicht in der damaligen Zeit. Also wahrscheinlich kamen sie eine ganze Ecke später. Spielt aber überhaupt keine Rolle. Denn auch bei denen passiert wieder genau dasselbe wie vorher bei den Hirten. Sie hatten diese Botschaft, dass ein neugeborenes Kind kommt, ein neuer Herrscher Israels, auch nicht von der Zeitung oder von irgendeinem Boten mitgekriegt, sondern durch ihren Beruf. Ihren Beruf, nämlich Sterne zu deuten. Und das ausgerechnet in der Bibel ist eine ganz, ganz heikle Kiste. Denn laut dem Alten Testament ist Sterndeutung eine Todsünde. Aber ausgerechnet sie, die sich mit den Sternen auseinandergesetzt haben, ausgerechnet sie werden gewahr, hier ist etwas Wichtiges passiert. Und sie machen sich auf den Weg und wollen wissen, was ist da dran? Was bedeutet das? Und das war damals, wie gesagt, ein weiter Weg. Sie klopfen natürlich zuerst an falscher Adresse an am Königshof, weil wer rechnet schon damit, dass ein Herrscher nicht im Königspalast geboren wird? Aber nachdem sie auch auf diesem Umweg dann irgendwie und mit Mithilfe des Sterns herausbekommen, wo Josef und Maria sich mit dem Kind aufhielten, übergaben sie ihnen kostbare Geschenke. Die gab es auch damals schon, erstaunlicherweise. Allerdings das erste Mal nicht vom, sondern für das Christkind. Und beteten dieses Kind an. Komisch. Auch die Sterndeuter wussten, Menschen betet man nicht an. Anbeten kann man nur Gott, niemand sonst. Also haben sie schon damals kapiert, dieser neue Herrscher Israels ist kein Mensch, sondern viel, viel mehr. Und die Geschenke, die sie mitbrachten, waren wichtig für diese kleine Familie, denn sie mussten sich direkt noch in der Nacht danach auf den Weg machen und nach Ägypten fliehen, weil Herodes Bammel hatte wegen seiner Nachfolger. Er wollte seine eigenen Kinder zum König machen und nicht irgendjemand anderen. Und deswegen musste die Familie fliehen und in Ägypten gab es noch nicht ganz so viele zusätzliche Sachen, die man für Flüchtlinge bereithielt, die sich gerade mal eben auf den Weg gemacht hatten. Sondern man musste sehen, wie man klarkommt. Und dafür waren diese Geschenke eine ganz große Hilfe. Die Familie blieb so lange in Ägypten, bis Herodes gestorben war und kehrten dann wieder zurück. Aber was suchen wir heute? Anna hat das Christkind gesucht. Die Hirten, die Leute in Bethlehem, die Sterndeuter haben ein kleines Kind gesucht und gefunden. Warum sollte das heute wichtig sein, wie ich am Anfang behauptet habe, das Christkind zu suchen? Und was suchen wir eigentlich heute? Was sollten wir suchen? Der, der damals als neugeborenes Kind das Licht dieser Welt erblickte, war ja Jesus, habe ich eben schon gesagt, Gottes Sohn, Gott selbst. Dieses Kind damals wurde groß, erwachsen. Er wurde, nachdem er als Zimmermann angefangen hatte, wie sein Vater zu einem Lehrer und zu einem Helfer für Menschen. Als er unterwegs war, verteidigte er die, die unterdrückt waren, und beleidigte sogar ernsthaft die, die glaubten, sie wüssten selbst alles besser. Er brachte den Menschen bei, was es bedeutet, die Liebe Gottes auf dieser Erde zu leben und das zu tun, was Gott, der Vater im Himmel, zeigt. Er machte Menschen satt, heilte von unheilbaren Krankheiten, befreite von unterdrückenden bösen Mächten. Er lehrte die Menschen etwas vom Reich Gottes, davon, wie man durch Vergebung in dieses Reich hineinkommt. Und dadurch, dass man selber vergibt, auch in diesem Reich bleibt. Gott wurde Mensch, wohnte unter uns, und einer der Titel, die Jesus bekommt, auch im Alten Testament schon angekündigt waren, ist dieser Titel Immanuel. Gott ist mit uns oder Gott ist bei uns. Man könnte sogar übersetzen, Gott ist in uns. Der Höhepunkt seines Lebens, auch wenn manche das vielleicht anders sehen würden, lässt eigentlich Schlimmes erwarten. Denn er lässt sich gefangen nehmen, angekündigterweise, foltern, an ein Kreuz schlagen. Er macht deutlich, dass er damit die Schuld, die wir auf uns geladen haben, durch unseren Ungehorsam Gott gegenüber, ihm abgeben können. Er ist für unsere Schuld gestorben. Das, was uns von Gott trennt, lädt er auf sich. Und deswegen, als er am Kreuz hängt, so in den letzten Momenten seines Lebens, sagt er: Vater, warum hast du mich verlassen? Da ist er getrennt von Gott, damit wir die Möglichkeit haben, dass dieser Gott wieder bei uns ist. Und das ist das Geschenk, was das Christkind uns gemacht hat. Als er kein Kind mehr war, sondern ein erwachsener Mann. Jesus nimmt alle Schuld auf sich, damit Gott vergeben kann. Mindestens ebenso unglaublich wie die Geschichte mit dem Christkind, und doch wahr. Wie jeder bezeugen kann, der sich traut, ihm zu glauben, ja, bis heute gehört ziemlich viel Mut dazu, das zu tun. Doch es passiert etwas mit diesen Menschen. Erinnert ihr euch an die Hirten, die von der Begegnung mit dem Säugling verändert wurden? In der Bibel gibt es noch viele Berichte von Menschen, die verändert wurden von der Begegnung mit dem irdischen Jesus, aber auch später, als Jesus längst gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren war. Als Saulus zum Beispiel, dieser jüdische Gelehrte und Christenhasser, Jesus begegnete, wurde aus ihm ein völlig anderer Mensch. Ein Mensch, der bereit war, mehrmals immer wieder alles zu riskieren, sogar sein eigenes Leben, der unheimlich viel leiden musste, nur weil er immer und überall von diesem Jesus erzählte. So wurde er verändert, weil er erkannte, was es bedeutet, wenn man dem auferstandenen Jesus begegnet ist, wenn sein Geist in unserem Leben uns verändert. Bis heute erlebt jeder Mensch, der diesem auferstandenen Christus begegnet, immer noch genau dasselbe. Nämlich Immanuel. Gott ist bei uns, genau gesagt sogar in mir. Durch seinen Geist bestätigt Gott, dass wir seine Kinder geworden sind. Er pflanzt seine Liebe in unser Herz hinein, sozusagen als Ausweis dafür, dass es Gott wirklich gibt, und er gibt uns Fähigkeiten, die manchmal weit über unsere normalen menschlichen Fähigkeiten hinausgehen. Gott ist mit uns. Er ist der Immanuel. Wer ihn noch nicht in seinem Leben hat, von dem möchte er sich gerne finden lassen. Das ist das Suchen nach dem Christkind. Und da ist es vielleicht sogar lebensentscheidend. Aber wer ihn kennt, wird ihn ebenfalls immer wieder suchen. Die Bibel sagt zwar, dass er in unserem Herz ist, also dieses symbolische Teil, und eigentlich sollte man meinen, dass wir ja auch immer da sind, wo unser Herz ist. Aber die Realität ist einfach anders. Ihr wisst das alle. Es gibt eine Menge Leute, die ständig in der Vergangenheit leben. Aber unser Herz ist nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Andere leben ständig mit ihren Denken bei irgendwelchen großen Plänen für die Zukunft. Auch da ist nicht das Herz. Die einen lassen sich von politischen, wirtschaftlichen oder ökologischen Ideen so fesseln, dass sie ihn aus den Augen verlieren. Die anderen werden von dem Bestreben nach Macht oder Aufmerksamkeit so gefesselt, dass sie gar nicht mehr merken, dass es nicht mehr Gott ist, der ihr Leben bestimmt, sondern die eigenen menschlichen Triebe. Und dadurch können durchaus gute Menschen auch manchmal schlimme Dinge tun. Aber für uns alle ist es wichtig, dass wir immer wieder unser Denken, unser Wollen auf die Suche nach Jesus einstellen, um ihn immer besser kennenzulernen, zu erleben, was er in uns und durch uns tun will. Das ist es, wozu uns Weihnachten einlädt. Gott ist mit uns. Und es ist gut, wenn wir da sind, wo Gott ist. Denn nur da können wir auch von ihm profitieren. Amen. Ich möchte mit uns beten und wer kann, darf gerne aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du einen Weg gesucht hast, um mit uns Menschen wieder ins Reine zu kommen. Ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn zu uns auf diese Welt geschickt hast und Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du Mensch geworden bist, mit allem, was dazugehört. Mit aller Begrenztheit und Endlichkeit. Und doch warst du der Sohn Gottes und bist es immer noch. Ich danke dir dafür, dass du nicht nur uns vorgelebt hast, wie wir richtig oder gut oder besser leben können, sondern dass du etwas für uns getan hast, was kein Mensch für einen anderen Mensch hätte tun können. Du bist für uns gestorben, um all das, was zwischen dir und uns, was zwischen Gott und uns war, wegzunehmen. Du hast dein Leben gelassen, damit wir leben können. Danke dafür, dass du uns das anbietest, dass du uns dieses Geschenk machst und wir dieses Geschenk nur annehmen, nur auspacken müssen, es nehmen müssen in unserem eigenen Leben. Ich danke dir dafür, dass du mit uns gehst. Dank dir dafür, dass wir jetzt wieder Weihnachten miteinander feiern können und dass du uns auch hier begegnen willst. Obwohl so manches da ist, was uns in andere Richtungen zerrt oder zieht, hilf uns, dass wir wirklich da sind, wo unser Herz ist, da wo du bist und sein möchtest, da wo du uns Kraft gibst und veränderst, da wo du unser Denken prägst und uns einfach auch deutlich machst, was wichtig ist in dieser Zeit. Da, wo du deine Liebe in unser Herz hineinlegst, diese Liebe, die so ganz anders ist als alles, was wir normalerweise auf dieser Welt leben, erleben und sehen. Liebe, die nicht zuerst an sich selbst denkt, die sich nicht um sich selber dreht, sondern die einfach da ist, um denen Gutes zu tun, denen wir begegnen. Um denen Hoffnung zu vermitteln, die Hoffnung brauchen. Denen Frieden zu vermitteln, die Frieden brauchen. Herr, danke dafür, dass du uns diese Möglichkeiten gibst. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, sie auch wirklich zu nutzen. Lass dein Menschwerden auch in uns dazu führen, dass wir wirklich wieder Menschen werden. Menschen, die in dir und durch dich leben und in deiner Kraft auch handeln. Danke dafür. Geh du so mit uns in diese Tage hinein, in unser Feiern, in unser Fröhlichsein und schenk uns wirklich echten, lebendigen Frieden. Amen. 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 Bitte nehmt noch einmal Platz und lasst uns noch einmal miteinander singen, wie jedes Jahr um diese Zeit am Ende dieses Gottesdienstes, O du Fröhliche.
so bitten wir dich, weil wir wissen, dass wir dich brauchen, dass du uns segnest und behütest. Wir bitten dich darum, dass du uns nah bist, dass du auf uns siehst und uns immer wieder umgibst mit deinem Frieden. Wir bitten dich um deine Hoffnung und den Mut, auch das, was uns wichtig ist, in die Tat umzusetzen. Und so bitten wir dich, segne uns. Segne du uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 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 Damit wünsche ich allen fröhliche und gesegnete Weihnachtsfeiertage. Nicht zu viele Bauchschmerzen, dann vielleicht ein bisschen mehr Bewegung. Tut manchmal gut.